Ja, der Paulus, der schreibt in seinen Briefen oft vom Ermahnen, aber nicht im Sinne von Schimpfen oder Zusammenstauchen, sondern eher korrigieren, leiten oder warnen. Und der Hintergrund seines Bestrebens ist immer Auferbauung und Ermutigung, damit seine Kinder im Glauben standfest werden, zuversichtlich bleiben. Also der Paulus ist nicht so ein Pharisäer, Gesetzesmensch, zumindest da nicht mehr, früher war es schon, der seine Kinder, seine Untergebenen sozusagen züchtigt oder sonst was, sondern er ist immer darauf bedacht, zu ermutigen, zu führen, zu leiten, ihnen einfach Zuversicht zu geben. Und das steht mehrmals in der Bibel, dass wir zuversichtlich sein sollen. Dann habe ich natürlich, wie ich so gerne mache, nachgeschaut, Zuversicht, was bedeutet das? Was steht da im Duden oder im Internet? Und es heißt hier, ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen, zuversichtlich zu sein. Eine positive Grundhaltung ist Zuversicht und ist ein bisschen verwandt, haben sie da geschrieben, mit Optimismus. Aber nicht blinder Optimismus, sondern biblisch ausgerichtet, geschaut auf das Wort Gottes. Darum Optimismus und darum Zuversicht. Denn wer zuversichtlich ist, der glaubt, es ist eine gute Zukunft möglich. Ja, es wird nicht immer schlechter und schlechter, sondern ein zuversichtlicher Mensch, der hat für die Zukunft etwas Positives, er sieht was Positives in der Zukunft. Wer sehr zuversichtlich ist, der rechnet fest damit, dass dies auch eintreten wird. Also nicht so, ja, könnte sein, aber eigentlich, glaube ich, wird es doch nicht so. Sondern einer, der richtig zuversichtlich ist, der weiß und der glaubt und der ist halt einfach fest in dem, dass das eintritt, diese positive Haltung, dieser Optimismus, weil Gott es gesagt hat. Hoffnung und Zuversicht, es ist nicht ganz dasselbe, weil Hoffnung ist oft ein bisschen passiv und ja, eigentlich ist es ein bisschen eine komische Haltung, die Hoffnung, obwohl, wenn man es biblisch anschaut, ist Hoffnung eigentlich schon was Gutes, eher mehr Richtung Zuversicht. Und Zuversicht ist halt mehr aktive Sache oder aktive Komponente in sich. Ja, ich bin zuversichtlich, ich weiß, dass es wird und ich kann mich darauf verlassen, ich kann mich darauf einstellen, das ist Zuversicht. Meine Hoffnung ist auch gut und in schwierigen Zeiten ist ganz tröstlich, wenn man Hoffnung hat. Aber Zuversicht, die gibt ja dann noch Energie, einen Willen, aktiv zu werden, zu handeln, Veränderungen herbeizuführen. Und das ist das, was der Paulus eigentlich immer getan hat. Und natürlich will er das auch für seine Leute haben. Zuversicht, ein positives Gefühl für die Zukunft zu haben, einfach zuversichtlich zu sein. Wenn man das Gegenteil einmal anschaut, Mutlosigkeit, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, Pessimismus, Misstrauen, ja, das sind irgendwo Eigenschaften, da soll man einen großen Bogen drum machen, weil die tun den Menschen seelisch nicht gut und zerstörerisch sind sie auch noch für den Glauben. Also das ist einfach, ja, da steckt eine negative Wucht in diesen Worten drin. Ja, Pessimismus, Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit bis hin zur Verzweiflung will man nicht gern haben, oder? Paulus fordert uns Christen auf, wenn wir in der Bibel seine Briefe und Aussagen lesen, zuversichtlich zu sein, nicht aufzugeben. Und das wollen wir aufgreifen, weil die Welt um uns herum schmeißt uns dauernd schlechte Nachrichten vor die Füße, um die Zuversicht zu zerstören, um Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit und so weiter zu verbreiten. Im Hebräerbrief 10, 35 und 36 schreibt uns der Paulus vielleicht, wenn es der Paulus geschrieben hat, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Also die Zuversicht nicht wegwerfen, nicht aufgeben, sich nicht einlullen lassen von dem ganzen negativen Zeug, das nur Hoffnungslosigkeit und Frust hervorbringt. Die Zuversicht, sagt hier die Bibel, hat eine große Belohnung. Aber wer fest im Glauben stehen bleibt, der das durchzieht, auf dem Wort Gottes steht, der wird diese Belohnung empfangen. Okay, der Vers 36 sagt, dass Ausharren notwendig ist. Aber Ausharren, dabei zu bleiben, den Willen Gottes zu tun und dann die Verheißung davon zu tragen, das heißt, dass das zustande kommt, was Gott gesagt hat. Der Satan möchte die Christen frustriert und mutlos machen, dass er was zum Lachen hat über die Christen und dass er sie unter seinen Füßen gängeln kann. Das möchte der, der ist so schlimm und so böse. Darum sagt der Paulus, werft eure Zuversicht nicht weg, lasst euch nicht frustrieren oder mutlos machen mit seiner Zermürbungstaktik, die er da gerne anwendet. Immer noch eine schlechte Nachricht mehr und noch eine und wieder eine, das nehmen wir nicht an. Wir fallen nicht darauf herein, da muss man sich immer wieder auch entscheiden. Und entscheiden, was sagt die Bibel und das will ich glauben. Ja, nicht Ängste, Sorgen, schlechte Nachrichten in allen möglichen Facetten annehmen, wie sie uns täglich präsentiert werden. Genauso wenig die ganzen religiösen Lügen und Meinungen, die es schon über Jahrhunderte gibt, die auch keine Zuversicht verbreiten, sondern eher den strafenden Gott, das Gericht und schlimm ist und so. Also lassen wir uns da nicht auf die lange Bank schieben vom Feind. Die lange Bank ist auch so ein blödes Ding. Na, irgendwann wird schon mal, aber genau weiß man es nicht, müssen wir halt noch warten, dieses falsch verstandene Ausharren, hinsitzen, Däumchen drehen. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist Ausharren, ein aktives Ausharren, im Dranbleiben, im festen Glauben bleiben, im Bekenntnis bleiben und nicht passiv, ja, eigentlich mutlos, man gibt es bloß nicht zu. Der Glaube ist jetzt. Ja, du brauchst deinen Glauben für heute, für hier und jetzt. Ja, für gestern nicht und für morgen auch nicht. Okay, morgen vielleicht, ja, du kannst schon, aber was gestern war, ist abgeschlossen, ist vorbei. Aber jetzt muss dein Glaube aktiv sein für deine Anliegen, für dein Leben. Und jetzt brauchst du Zuversicht. Nicht, dass jemand sagt, ja, morgen bin ich dann wieder zuversichtlicher. Heute schwelge ich mich mal wieder richtig in Jammern und Klagen. Das wäre falsch. Ja, nicht, dass jemand sagt, ja, dann suche mal die Bibel und lese in den Klageliedern. Da kommst du auch nicht weiter. Wir brauchen das Neue Testament, wir brauchen die gute Botschaft, das gute Evangelium, das ist zur Erbauung und das ist für uns wichtig. Die Hoffnung des Evangeliums und die ganzen Verheißungen, die da drin zu finden sind, die lassen uns zuversichtlich bleiben. Aber wir müssen uns darauf stellen, wir müssen daran festhalten, wir müssen sie auch kennen. Sonst funktioniert es einfach nicht. Jetzt sind wir wieder bei dem Passivhaltung. Gott wird schon machen zu seiner Zeit, wenn er meint, ja, diese Haltung haben viele Christen. Der Herr wird schon irgendwie machen. Ich weiß es zwar nicht genau, immer so. Das kann schon mal klappen, aber meistens geht es schief. Wenn du aber dich mit dem Herrn auseinandersetzt, ihn suchst, betest, die Bibel dabei mit ins Spiel nimmst und er dir dann die passende Verheißung für deine Situation gibt, dann hast du einen Anker. Dann brauchst du nicht mehr irgendwo blind irgendwo rum hoffen und glauben und ja, irgendwann wird es vielleicht schon so, sondern dann weißt du genau, was Gott gesagt hat. Und darauf kann man sich stellen, auf das Wort kann man sich stellen, weil das Wort ist wie ein Felsen unter uns, sagt auch unser Herr. Auf den Felsen müssen wir uns stellen, auf das Wort müssen wir uns stellen. Und wir müssen die Verheißungen festhalten, ja, richtig festhalten, er hat gesagt. Es ist dieser Glaubenskampf, den wir immer wieder auch kämpfen müssen. Und dann können wir zuversichtlich sein. Wenn wir da erfolgreich sind, dann baut es unseren Glauben auf, dann gibt uns das Zuversicht. Und wenn vielleicht schon ein Teil davon sich erfüllt hat, ist das Zuversicht für den nächsten Part und für noch größere Dinge. Ja, weil der Herr sagt, er hat in uns ein Werk angefangen, ein gutes Werk. Ja, und das, was er bei uns angefangen hat oder mit uns angefangen hat, das wird er auch vollenden. Er wird nicht vorher aufgeben oder abbrechen und sagt, ach, bei dem hilft da überhaupt nichts. Das ist eine Lüge, die dir vielleicht der Teufel unterjubelt. Und gleich mit einer Zusatzpackung Verdammnis, du kannst das nicht, du hast das verkackt, du bist sowieso nicht gläubig und ob du überhaupt gerettet bist und irgend solche dummen Gedanken schießen dann plötzlich durch deinen Kopf. Und da musst du diesen Gedanken ein Ticket kaufen auf Nimmerwiedersehen oder Nimmerwiederhören und die Bibel und die guten Worte, die Verheißungen wieder aufnehmen, dass du voller Zuversicht bist wieder und erkennen, der Herr hat in mir ein Werk angefangen, ein gutes Werk. Steht in Philipper 1,6, ich lese den Vers einmal schwarz auf weiß vor. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Ja, das, was er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Er wird dich nicht im Regen stehen lassen, sozusagen. Und das soll uns ermutigen. Solche Worte brauchen wir immer zur Ermutigung. Auch der Paulus brauchte Ermutigung, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, oder auch seine Mitarbeiter und seine geistlichen Kinder. Jeder Mensch braucht immer wieder mal Ermutigung. Ja, vielleicht im Kleinen oder vielleicht auch mal im größeren Stil, je nachdem, wo das Problem ist. Und die Christenheit braucht Ermutigung. Die braucht nicht Zuchtmeister, ja, die ihnen die Gebote um die Ohren hauen und sie wieder unter Verdammnis bringen, und wie schlecht sie sind und was sie noch alles falsch gemacht haben und welches Gebot sie übertreten haben und ihnen die Bibel um die Ohren hauen, ist falsch. Nicht Zuchtmeister. Das Gesetz war ein Zuchtmeister auf die Zeit, bis Jesus gekommen ist und Gnade gebracht hat. Aber das Gesetz war ja auch nicht für uns, sondern es war für die Israeliten damals gedacht. Und bis Jesus, und dann war mit dem Gesetz, mit dem Zuchtmeister Schluss, dann wurden sie nämlich Söhne, Söhne Gottes. Und der Sohn ist ganz was anderes wie ein Knecht oder wie irgendein Mitarbeiter oder sonst was. Das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen malen, wer wir sind in Christus. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, Geliebte des allmächtigen Gottes, Freunde und Bündnispartner Gottes oder Jesu. Das gibt uns Mut, das gibt uns Ermutigung, das baut unseren Glauben auf. Und wenn du immer wieder hörst, dass der Herr dich liebt und dass er für dich ist, dann ist das doch super. Und wenn du immer wieder hörst, der Herr liebt dich nicht, der Herr ist zornig, weil du dieses und jenes nicht so gemacht hättest, wie du vielleicht hättest sollen, dann gibt es nicht Zuversicht, sondern ja, da laufen die Schäfchen dem Hirten eher davon dann, oder? Anstatt, dass sie zu ihm hinlaufen würden, weil er ein guter Hirte ist. Und weil er sie ermutigt und weil er ihnen hilft und weil er ihnen gibt, was sie brauchen zum Leben. Zuversicht ist eine ganz tolle Sache. Wenn man zuversichtlich ist, dann hat man Mut, auch etwas anzugreifen, anzupacken, zu machen, aktiv zu werden. Und zuversichtlich sollen wir auch sein, wenn wir beten. Wenn jemand nicht zuversichtlich ist und dann heißt, na komm, dann bet halt einfach, der geht schon missmutig zum Gebet. Oh, jetzt soll ich noch beten, ob das überhaupt was hilft. Ich mag jetzt eigentlich gar nicht beten oder so. Das ist keine Haltung der Zuversicht. Ein zuversichtlicher Mensch, der so kommt und geht zu seinem himmlischen Papa in Jesu Namen und sagt, Papa, hier dieses und jenes. Ja, und er weiß, dass er uns hört. Und so sagt uns 1. Johannes 5, 14 und 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Das ist eine Zuversicht. Die Zuversicht weiß, ich bete und er hört mich. Die Zuversicht sagt, er hat mich gehört, was ich gebeten habe. So kann ich wissen und zuversichtlich sein, dass es erhört ist und dass es mir zufließt, was ich erbeten habe. Ja, unter der Voraussetzung, es ist sein Wille, aber da muss man sich eben mit ihm zuerst einmal auseinandersetzen, was sein Wille ist. Es ist auch wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber wer nicht zuversichtlich ist, ich weiß nicht, ob so jemand überhaupt rausfindet, was jetzt Gottes Wille ist. Darum ist Zuversicht schon, ja, die Türklinke, könnte man sagen, die Türklinke zum Zutritt zum Papa. Die Zuversicht, das ist eine Form des Glaubens. Und ja, das öffnet seine Ohren für dein Reden. Wir wissen dann, dass er uns hört. Und wir wissen auch, dass er uns erhört. Das ist unsere Zuversicht im Glauben beim Gebet. Er hört. Gott hört. Gott hört und wirft niemandem was vor. Er liebt dich. Er erwartet nicht, dass du erst perfekt bist und dann macht er was, sondern er liebt dich und er weiß, dass du und ich, dass wir nicht perfekt sind, aus uns heraus. Aber er sieht uns in Christus. Das ist die nächste Sache, die uns zuversichtlich stimmen kann oder auch tut. Wenn du weißt, in Christus, in seiner Position, anstelle von ihm, in dieser sündlosen, heiligen, geliebten Position kommst du zum Papa. Das ist eine ganz andere Zuversicht oder Hingabe oder Freude am Gebet. Darum sagt uns auch der Paulus im Epheser 3,12, in ihm, in dieser Position in Christus, haben wir diese Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wir haben schon wieder das Wort Zuversicht. In der Position in Christus, in der Position des gerechten, heiligen, sündlosen Menschen, haben wir diese Freimütigkeit, Zugang in Zuversicht. Ja, wir dürfen kommen, wir werden nicht abgewiesen und die Tür ist nicht zugesperrt. Gott hat nicht ein Schild draußen hingehängt, bin verreist oder so. Bis bald. Ja, in unserer Pizzeria haben wir dran geschrieben, bis bald. Dann kannst du ausrechnen, wann wieder aufgemacht wird, bis bald. Eine sehr komische Aussage. Also wir haben diese Zuversicht, dass wir mit Freimütigkeit hinkommen können und zum Gebet vor ihm erscheinen dürfen. Und er schreibt im nächsten Vers weiter, Vers 13, deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse, die für euch, die eure Ehre sind. Er sagt den Ephesern, werdet nicht mutlos, weil ich bin momentan bedrängt. Ich habe Schwierigkeiten, sagt der Paulus. Ich werde attackiert, ich werde angegriffen, ich sitze im Kittchen oder so. Werd nicht mutlos, weil das ist etwas, das kann passieren, wenn man merkt, hey, mein Pastor oder mein Leiter oder der große Prediger, dem geht es jetzt richtig schlecht. Ja, wenn es dem schon schlecht geht, wie soll es denn dann mir erst gut gehen oder so? Der Teufel schlachtet sowas aus. Darum schreibt hier der Paulus, oder er bittet sie sogar, werd nicht mutlos, bleib zuversichtlich, auch wenn ich momentan Schwierigkeiten habe. Ja, als Christ kann man mal unter Druck kommen und man kann in Schwierigkeiten kommen, vielleicht keinen Ausweg sehen, keine Lösung in Sicht, da kann man schon mutlos werden. Darum fordert uns auch der Paulus oder auch die Bibel überhaupt immer wieder auf, nicht mutlos werden, zuversichtlich bleiben. Und wenn die Epheser diese Ermutigung notwendig gehabt haben, so ist es auch heute noch, dass die Christen immer wieder Ermutigung brauchen, ja, dass sie wieder zuversichtlich sind, wieder Glauben haben, wieder Vertrauen haben in den Herrn, in den Jesus und vor allem auch wieder Vertrauen haben in das Wort. Ja, ich stelle mir fest, viele glauben zwar an Jesus und beten zu Jesus, aber sie glauben nicht seinem Wort. Und das ist nicht so gut. Wenn du an Jesus glaubst, musst du auch seinem Wort glauben, weil er ist das, was er gesagt hat. Er hat nicht etwas gesagt und, das war gestern, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern, sondern er steht dazu. In aller Ewigkeit steht er dazu. Also die Schrift fordert uns immer wieder auf, unsere Zuversicht standhaft festzuhalten. Nicht aufgeben, nicht die Flinte ins Korn werfen. Oh, jetzt bete ich schon so lange und hat sich noch nichts getan. Und dieses und jenes und ach ja, immer diesen Hauskreis. Muss das sein oder der Gottesdienst, braucht es das überhaupt? Sicher braucht es das, weil es Ermutigung ist. Es ist einfach notwendig. Wir als Christen sollen uns immer gegenseitig ermutigen im Glauben. Also viele Christen gibt es, die machen sich eher mutlos mit lauter Jammern und Klagen und die einen auch noch mit ihrer Schlauheit, die sowieso immer gescheiter sind wie die anderen, machen die anderen eher mutlos, als wie, dass sie Zuversicht ausstrahlen würden, weil jetzt ist Endzeit und jetzt ist jetzt ganz schlimm und so weiter und so fort. Und dann glauben das die Leute und beten gar nicht mehr, dass es gut wird. Aber die Schrift sagt von Zeiten der Erquickung. Ja, ich habe die Schriftstelle jetzt gerade nicht parat, die habe ich irgendwo weiter unten, der Apostelgeschichte. Aber wir sollen so sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, das sagt uns die Schrift, Hebräer 13, 6. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Ja, das ist die Aussage der Bibel. Und da sagt er vorher, das können wir zuversichtlich sagen. Mit Zuversicht können wir sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Trotz all dem Chaos rundherum, trotz all den Problemen, ich will mich nicht fürchten, ich will mich nicht sorgen, weil der Herr ist mit mir, der Herr ist mein Helfer. Was soll ein Mensch mir tun? Im Vers vorher, Hebräer 13, 5, schreibt uns der Paulus vermutlich, der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Diese Aussage, Gott hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Also mach dir nicht Sorgen, hab kein Geld mehr, und so weiter, hab nichts mehr oder so, bin ein armer Schlucker, alles geht den Bach runter. Er sagt zwar, begnügt euch mit dem, was da ist, für uns, wir brauchen nicht Millionäre sein, sondern mit dem, was da ist, und da sorgt der Herr dafür, dass das, was benötigt ist, dann auch da ist, weil er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist eine Aussage. Ich will dich nicht aufgeben und nicht verlassen. Ja, der Herr gibt nicht auf. Der Herr gibt nicht auf. Der Herr ist auch zuversichtlich uns gegenüber. Er hat eine Zuversicht. Er hat mit uns was angefangen und er wird es auch vollenden. Er wird nicht aufgeben und er wird uns auch nicht verlassen. Eine andere Übersetzung sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Das ist so ein Wort, auf das muss man sich stellen. Weil wenn es für dich bloß Buchstaben sind in einem Buch, wird nichts draus. Aber wenn du das nimmst als Rema, als Gottes Wort, er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich bin für dich. Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, sagst du dann. Ja, dann ist das eine Glaubensinitiative, ein Glaubensakt. Und ja, Glauben ist das, das Gottes Ohr aufmacht. Gelebter, gesprochener Glaube vom Herzen her öffnet Gottes Gehörgang. Ein religiöses Geplappere oder Gesinge, da klappt er wahrscheinlich eher noch seine Ohren zu, dass er nicht hören muss. Aber Glaube gefällt Gott. Gott ist ein Gott des Glaubens. Glaube an sein Wort. Ja, wer dem Wort glaubt, der glaubt ihm. Ja, weil er das gesagt hat, was geschrieben steht. Gut. Der Paulus, genau, noch einmal aus dem Römerbrief, Kapitel 15, ab Vers 30. Ich sage es mal mit meinen eigenen Worten. Er ermahnt die Christen dort, die Brüder, dass sie mit ihm kämpfen in den Gebeten. Für ihn, der Paulus, hat Gebetsunterstützung gebraucht, dass er gerettet wird von ungehorsamen Leuten in Judäa. Ja? Und vor allem wollte er Gebet, dass er in Jerusalem bei den anderen Aposteln angesehen wird und nicht abgelehnt wird als Apostel. Ja, da hat er gebeten um Gebet. Und dann sagt er, dass er mit Freuden zu den Römern kommen kann und er und sie gegenseitig sich erquicken, ja, zuversichtlich machen, erfrischen, erfreuen. Und dann gibt er noch einen schönen Vers hinten dran, der Vers 33. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Der Gott des Friedens, das gefällt mir immer besonders gut, weil viele meinen, Gott ist ein Gott des Kriegs, weil sie so viel im Alten Testament lesen. Aber sowas steht nicht mehr im Neuen Bund. Da steht oft vom Gott des Friedens und haltet Frieden untereinander und vergebt einander und segnet einander und ermutigt untereinander. Erhaltet Frieden. So viele Christen sind zerstritten und nicht im Frieden. Das ist nicht gut. Haltet Frieden untereinander. Der Gott des Friedens wird dann mit euch sein. doch eine ganz tolle Aussage. Und wenn der Gott des Friedens mit jemand ist, dann kannst du da das hundertprozentig garantieren, dass dieser Mensch auch Frieden in seinem Herzen hat. Und wenn du Frieden hast in deinem Herzen, ja dann glaube ich, geht es dir echt schon mal grundsätzlich gut. Das ist ja schon eine Basis. Ja, wenn du im Herzen Angst, Sorgen, Stress hast, Probleme wälzt, ist kein guter Lebensstil, oder? Auf Dauer. Aber die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn er damals der Gott des Friedens war, dann ist er das auch heute noch. Und der Gott des Friedens wird mit uns sein. Also lasst euch ermutigen, bleibt zuversichtlich. Er ist derselbe, er ändert sich nicht. Und er wird sich auch nicht ändern. Schau immer auf Jesus, bleib im Blick auf Jesus. Ja, die alten, falschen Vorstellungen von Gott, die muss man ablegen, weil Gott ist reine Liebe, sagt 1. Johannes 4, 8 und Vers 16, dass Gott Liebe ist. Wenn dir das bewusst wird, wer er ist und wie er ist, dann betest du viel lieber, dann gehst du viel lieber in die Zeit des Gebets, in den Lobpreis, in die Anbetung, weil du ja, zuversichtlich bist. Der hört mich und der hilft mir und er beantwortet meine Gebete. Du kannst zu ihm kommen, sagt Jesus selber, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben, Frieden geben, weil ich bin der Gott des Friedens. Und er sagt weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Finde ich einen ganz tollen Vers, eine tolle Aussage von Jesus. Wenn man mal mühselig ist und beladen ist, fast mutlos wird, ja, ich möchte gar nicht von verzweifelt reden, weil dann bist du spät dran, dann musst du schon vorher zum Herrn gehen. Auch wer verzweifelt ist, kann zum Herrn kommen, ja, ist klar. Aber lass gar nicht so weit kommen, lass nicht einreißen. Und er gibt dir Ruhe, er gibt dir Frieden. Wenn du in sein Joch gehst, ja, von ihm lernst, dann bist du da in einem sanften Joch. Das ist weich, das drückt nicht. Ja, das Joch, das Bild, wie ein Ochse da in so einem Geschirr drin ist, der Balken hinten über seinen Schultern rüber, wo er anziehen soll. Und wenn der recht hart und kantig ist, dann tut es weh. Und wenn die Last dann noch recht schwer ist, dann noch mehr weh. Wenn aber das Joch sanft ist, gepolstert und die Last hinten dran nur leicht ist und sogar noch ja, Jesus an der anderen Seite des Jochs steht und mit seiner unendlichen Kraft, dann ist es einfach eine einfache Sache, mit ihm in einem Joch zu sein. Ja, wir sollen mit Jesus im Joch gehen, nicht mit dem Satan und nicht mit bösen Menschen und nicht mit irgendwelchen Schwierigkeiten und Problemen. Ja, mit ihm und einem Joch zusammengespannt zu sein. Was Besseres kann da eigentlich gar nicht passieren. Deshalb soll man zu ihm kommen, mit all unseren Problemen und Sorgen und Anliegen und auf ihn schmeißen. Und er wird uns Ruhe geben, Frieden geben und die Last helfen zu ziehen, die Lasten abzuschmeißen, die gar nicht unsere Aufgabe sind, sie zu ziehen. Und dann wird es wieder besser. Damals, als die Bibel geschrieben wurde, auch da wurden Christen schon mit listigen Worten beunruhigt. Dann kann man mal sagen, vielleicht aus dem Häuschen gebracht. Ja, wenn dir was aufregt, dass du ganz konfus bist, ganz im Häuschen gebracht wurdest, dann ja, ist das zum Beispiel beunruhigt, wie hier steht in der Apostelgeschichte 15, 24, weil wir gehört haben, dass einige, die aus eurer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben. Also da sind Leute gekommen, sind ursprünglich aus den Gemeinden hervorgegangen, haben aber von den Aposteln keinen Auftrag gehabt, dorthin zu gehen und zu den Leuten zu reden. Und sie haben scheinbar was Falsches gepredigt, dummes Zeug geredet, und haben diese Leute dort mit ihren Worten beunruhigt und ihre Seelen verstört. Das ist ein bisschen ein kräftigerer Ausdruck. Aber wenn du in deiner Seele ein bisschen verstört bist, konfus bist, dich hinten vorne mal auskennst, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist denn jetzt los, verwirrt bist, dann bist du verstört in deiner Seele. Und das soll nicht sein. Deshalb sage ich, passt auf, was ihr hört. Pass auf, wem du zuhörst, weil nicht alles, was sich christlich anhört, ist unbedingt die biblische Wahrheit. Das Internet ist voll, brutal voll von irgendwelchen Predigten, die teilweise richtig und gut sind, aber auch sehr viel Zeug. Und jetzt ist ja ganz modern, jetzt gibt es ja da schon diese KI, künstliche Intelligenz, da wo dann irgendwelche Leute reden, du merkst, wenn du genau hinschaust, der redet eigentlich nicht auf Deutsch, der Mund bewegt sich zwar so ähnlich, wie wenn er Deutsch reden würde, und die KI spricht eigentlich, am besten kennt man es immer, wenn er zum Beispiel 31, wenn er das sagen will, das kann die KI scheinbar nicht, dann sagt er 3, 1. Dann hat er irgendwie so mit Zahlen Schwierigkeiten. Dann merkst du, hoppla, da spricht jetzt der Computer, die KI, und nicht der Mensch. Und dann gibt es teilweise, ist mir erst untergekommen im Facebook, da hätte das der Hirschhausen sein sollen, der Dr. Hirschhausen. Ja, da geht es jetzt nicht um Christliches, sondern um irgendeine Medizin. Es war sein Kopf, ja, hat aber gemerkt, das ist KI, weil der Mund sich bewegt. Die Stimme hört sich auch an wie der Hirschhausen, aber sowas würde der Hirschhausen überhaupt nicht sagen. Und gleich drauf kommt eine ähnliche Werbung für das gleiche Produkt, aber dann ist man nicht mit Hirschhausen, sondern mit der Daubner, die Nachrichtensprecherin. Ja, da sieht man dann schon, wie die Leute hier verarscht werden. Also passt auf, wo das hinführt, weiß ich nicht. Original ist original. Es ist ja schön, wenn der Computer eine Übersetzung machen kann, wenn es reell ist und der das gut übersetzt und von einem guten Prediger, dann ist ja kein Problem. Aber ja, der Feind ist da sehr darauf aus, die Christen in die Irre zu führen. Also wichtig für uns, haltet einen Blick fest auf Jesus gerichtet und auf das biblische, neutestamentliche. Dann bist du schon mal so 90% auf der sicheren Seite. Und wenn du dann noch immer auch betest, dass der Herr dich da warnt, wenn was Falsches ist oder das von dir fernhält und er sich unter deinen Schutz nimmt, dann bist du vielleicht 100% sicher. So. Also, da sind wir jetzt ziemlich fertig. Jetzt habe ich den Vers noch von der Apostelgeschichte, wo es heißt, dass Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er euch den vorausbestimmten Jesus Christus sende. Apostelgeschichte 3, 19 und 20. Zeiten der Erquickung, Erfrischung, dass wieder Zuversicht ist, dass wieder Glaube aufgebaut wird. Wir sollen uns erquicken lassen vom Heiligen Geist, und von den Worten Gottes, von den Verheißungen, von der Gemeinschaft mit Jesus, dass wir eben Oberhand behalten und der Gott des Friedens wird mit uns sein. Halleluja. Okay, da höre ich heute auf und jetzt machen wir aber den Lobpreis.